Werbung.
Also Sam, ich weiß ja, dass du damit keine Probleme hast und deswegen bist du für mich auch persönlich eine Heldin. Aber ich bin ja nach wie vor immer noch aufgeregt, wenn ich irgendwo anrufen muss. Also ich habe zum Beispiel eben gerade eine Kinderwunschklinik angerufen, um einen Termin zu machen. Und wenn ich dann da in der Warteschlange bin, ne, dann schlägt mein Herz ganz laut. Das klopft ganz laut und das ist immer so. Und das Verrückte ist, umso länger ich diese Anrufe vor mir herschiebe, desto größer ist dann meine Aufregung, wenn ich da anrufe.
Ja, aber ich glaube, damit bist du nicht allein. Ich kenne wirklich mehrere Leute, die es mit dem Telefonieren nicht so haben. Und das ist total blöd, weil man schiebt Arzttermine vor sich hin, Versicherungen und irgendwelche organisatorischen Sachen, die schiebt man einfach vor sich her.
Ja, und deshalb, Leute, lieben wir, also Leute wie wir, ne, zum Beispiel Frank. Denn wenn man da einen Handytarif bucht, muss man nirgendwo anrufen, Leute. Ich habe die App runtergeladen und war richtig schnell startklar. Super einfach, super unkompliziert.
Und es gibt noch so viele weitere krass geile Vorteile. Also ihr kriegt da 5G in D1 Netzqualität und außerdem eine Menge Datenvolumen. Zum Beispiel 25 GB für 10 Euro oder 50 GB für 15 Euro.
Und was ich auch immer noch wichtig finde, ist, Frank ist monatlich kündbar. Das könnt ihr natürlich auch in der App machen, Leute.
Geil.
Und ihr hängt da halt nicht ewig ungewollt in irgendeinem Vertrag fest.
Also Leute, falls ihr einen neuen günstigen Handytarif sucht, der auch noch monatlich kündbar ist und wo ihr nichts braucht außer eine App, dann ladet euch die Frank-App runter, aktiviert euren Tarif direkt übers Handy und nutzt den Code JACKUNDSAM5 für 5 GB extra Datenvolumen. Wir packen euch den Link zur Frank-App, unseren Code, aber auch natürlich wie immer in den Linktree, den ihr in der Folgenbeschreibung findet. Werbung. Die diesige Folge wird unterstützt von Coro.
Genau, bei der Coro-Drogerie bekommt ihr haltbare Lebensmittel in teilweise sehr großen Verpackungen, also 500 Gramm bis 1 Kilogramm. Manche Sachen sind aber auch da drunter und da drüber. Und da gibt es wirklich sehr viele leckere Sachen, die das Herz begehrt. Also Nüsse, Trockenfrüchte, Snacks, da könnt ihr Sachen, ach keine Ahnung, es gibt die Kategorie Frühstück, aber es gibt auch sowas wie Superfoods oder Supplements, ne? Also ihr findet da auch sehr, sehr viele gesunde Sachen. Und Sam und ich, wir testen uns da durchs gesamte Sortiment und erzählen euch immer, wenn wir Dinge finden, die wir besonders geil finden. Und Sam, du hast mir eben schon eine Sneak Preview gegeben, was du diese Woche vorstellst.
Ich habe es hier direkt liegen. Und zwar sind es die Tortellini Spinat Ricotta 1 Kilogramm. Und die sehen einfach mega besonders aus, weil diese Verpackung ist super riesig und sehr
schmal. Ich finde das auch besonders. Mein erster Gedanke ist, werden die nicht, also Tortellini kauft man immer gekühlt und dann werden die schlecht.
Nee, die sind haltbar bis zum 2.9.24. Die habe ich im April gekauft. Und ich finde das total geil, weil zum einen, ich denke ja auch immer für einen Wohnwagen mit, ne? Sowas kann man mit in den Wohnwagen nehmen. Ist jetzt aber auch ein bisschen viel. Aber ich finde, jetzt ist so diese Sommerzeit, wo man jetzt wieder viel grillt und wo man einfach mal so einen Tortellini-Salat machen kann und so. Dann hast du das einfach da.
Ich habe gegessen gestern bei meiner Mama Tortellini-Salat. Das erste Mal. Okay, wie kann ich mir das vorstellen? Habe ich dann so einen großen Sack und da kann ich mir dann einfach so Tortellini rausholen und kochen?
In dem Fall ist es ein ganz schmales Paket. Das ist sehr effizient für den Vorratsschrank. Muss ich wirklich sagen. Es passt in jede Ecke. Ich könnte es quasi wie so ein Aktenordner oder wie so ein A3-Malblock irgendwo an die Seite stellen. So ungefähr.
Und dann holt man sich da einfach so viel raus, wie man will, kocht die und dann sind es ganz normale Tortellini.
Genau. Ganz normale Tortellini. Und okay. Je nach Bedarf dann so zubereiten, wie man Bock hat. Und dann hat man ein bisschen Vorrat. Liebe ich auf jeden Fall. Sind sehr lecker. Ich mag die total gerne. Und ja, da habe ich gedacht, das habe ich noch nicht vorgestellt, das werde ich jetzt mal machen. Genau.
Muss ich unbedingt ausprobieren, weil ich stehe ja so auf Effizienz. Ne? Ich muss ja immer dem Essen holen, ausweichen. Das muss einfach sein. Und das klingt nach was, das ist für jemanden wie mich wie gemacht. Auf jeden Fall, falls ihr die Tortellini auch mal ausprobieren wollt oder irgendwelche anderen leckeren Sachen aus dem großen Coro-Sortiment, haben wir einen dauerhaften Code für euch, mit dem ihr 5% sparen könnt. Der lautet Jack und Sam. Alles groß geschrieben und das und ausgeschrieben. Aber wir setzen uns euch den Code und auch den Link zu Coro wie immer in den Linktree, den ihr in unserer Folgenbeschreibung findet.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Jack und Sam.
Dem Podcast vom Adel für den Adel. Guten Tag, ihr Ehrenlosen.
Guten Tag,
du Ehrenlose.
Heute ist alles anders. Mal wieder. Weil wir nicht aufnehmen mit Gesicht. Und es fühlt sich immer anders an, weil ich sitze jetzt auf dem Bett.
Telefonieren.
Ja, und dann nehmen wir auf. Ich mag das Gefühl ja eigentlich ganz gerne. Hallo, Jocko.
Hallo, Sam. Was gibt's Neues in Hamburg City?
Ja, ich habe das ja gerade schon angeteasert. Ich bin 30 Minuten zu spät zur Aufnahme gekommen, obwohl ich eigentlich schon Jaco geschrieben habe, ich bin ready, wenn du es auch bist. Und dann kam mein Freund gerade rein und meinte, Hilfe, Hilfe, da ist draußen ein kleiner Vogel, der ist mir auf die Schulter geplumpst und jetzt ist er auf unserem Balkon. Und dann habe ich geguckt und dann da war auch ganz die, ich weiß nicht, ob es die Mutter oder die Eltern waren, die sind dann da ganz wirr bei rumgeflogen. Ich weiß nicht, ich glaube, die wollten fliegen lernen und dann hat der eine es aber nicht geschafft und ist auf unserem Balkon gelandet.
Also es war ein kleiner Vogel.
Ein Babyvogel, aber mit süß. Er hat eine ganz süße Frisur. Es ist ein, ich habe es eben schon nachgeguckt, eine Blaumeise.
Okay.
Die haben so einen gelben Bauch und so eine blaue Frisur und die hopsen hier immer so ein bisschen rum und der ist wirklich super klein. Und jetzt haben wir den eben mit unserem Kehrblech, weil wir haben unseren Balkon mit diesen Bambusdingern eingezäunt und das ist so eine Barriere, der ist nicht so hoch, konnte noch nicht so hoch fliegen. Und dann haben wir das so peu à peu mit dem Kehrblech versucht, ihn so hoch zu hieven, sag ich jetzt auch mal, und ihn in unseren Blumenkasten hier, Balkonblumenkästen abgesetzt. Und jetzt kam die Mutter auch die ganze Zeit und hat ihn verpflegt mit, weiß ich nicht, was sie da im Maul hatte, im Schnabel. Ja, ich habe es auch gefilmt, das war ganz süß. Aber wir haben kein gutes Gefühl, weil der hat offensichtlich noch keine Fliegkraft oder wie man das nennt. Also ich hoffe, der schafft das jetzt irgendwie. Wir müssen uns mal gleich reinlesen, wie wir da am besten mit vorgehen, weil das fühlt sich gerade nicht gut an, weil der schreit die ganze Zeit nach seiner Mama. Die kommt auch die ganze Zeit wieder, aber wir wissen gar nicht, wo das Nest ist. Also man sieht das gar nicht. Über uns ist noch ein anderer Balkon.
Verstehe.
Aber es schmerzt, wenn du ein Lebewesen so irgendwie voll hilflos auf deinem Balkon siehst. Und man fühlt sich
halt die Frage, wie das weitergeht. Ne? Ist der gesund genug? Kann der bald fliegen und alles ist wieder gut? Oder müsst ihr die Verantwortung übernehmen? Weil ich weiß jetzt nicht, ob so eine Blaumeisenmutter so ein Kind zurücktragen kann. In der Größe, wenn es schon fliegen kann, wahrscheinlich nicht mehr.
Der ist so groß wie ein Tennisball, würde ich jetzt mal so schätzen. Mm. Und
das ist ja schon ganz groß.
Der ist schon richtig gefiedert und der kann auch schon fliegen. Also das war wirklich so kurz vor Fliegen. Vielleicht braucht er auch noch 2 Tage und kann es dann von alleine, aber ich weiß es selber nicht ganz genau. Das war jetzt gerade kurz vor der Aufnahme und die chillen gerade da auf dem Balkon. Mein Freund kam gerade wieder rein und meinte, das ist scheiße, der hat jetzt wieder auf das Metallgeländer gesetzt. Das heißt, er plumpst gleich wieder auf unseren Balkon und dann müssen wir wieder in den Blumenkasten reinpacken, weil die Mutter traut sich nicht, auf unseren Balkon zu kommen irgendwie.
Ja,
also
die ist immer
nur am Blumenkasten.
Richtige Krise in der Vogelfamilie.
Es ist ein richtiger Krimi. Wir saßen da gerade und waren so, oh Gott, aber bloß nicht anpacken, weil irgendwie habe ich mal als Kind schon wahrgenommen, wenn man ein Tier anpackt, so ein Jungtier, dass das nicht mehr angenommen wird von der Mutter. Kann sein, dass es ihr Glaube ist, aber ich war so, oh, wir dürfen das auf gar keinen Fall anfassen.
Ich glaube, in manchen Fällen ist das so, in anderen nicht, aber vorsichtshalber ist, glaube ich, immer ganz gut, nicht anzupacken.
Ja, voll. So, ja, das ist hier der Krimi des Morgens gewesen. Was ist dein Krimi des Morgens, Choco? Wie geht's dir?
Ich habe Zahnschmerzen. Ey, ich hasse alles daran, Sam. Ich komme jetzt gerade so in dieser Zeit, wo ich wieder mehr Zahn... Weißt du, es war ja so stressig alles die letzte Zeit. Und dann wird's gerade wieder so chilliger. Und ich denke so, oh, jetzt ist wieder ein bisschen mehr Zeit für mich da. Zack, wird man krank. Was soll das?
Aber ja, ist das etwas ein dir bekanntes Phänomen oder ist es jetzt komplett aus der Reihe?
Nein, das ist ein mir bekanntes Phänomen. Also zur Erklärung, es ist super uninteressant, aber für den Kontext gebe ich es trotzdem. Ich habe halt 3 Weisheitszähne draußen und einen nicht. Also oft macht man das ja so, dass man erstmal 2 Weisheitszähne rausmacht und dann die anderen 2.
Ja.
Genau, und 2 von mir wurden auch regulär so entfernt und dann ist aber nur einer mal separat rausoperiert worden, weil der entzündet war. Da war irgendwas entzündet und dann haben die halt nur den rausgeholt. Und jetzt ist halt ein so ein verkackter Weisheitszahn übrig und der ist so halb draußen.
Ja.
Und ich hatte das, was ich jetzt habe, vor anderthalb Jahren schon mal, das war auch so eine Kacksituation. Da wollte ich nach Indien fliegen.
Ich erinnere mich.
Ja. Drei Tage vorher hatte ich auf einmal eine richtig fette Zahnentzündung und hatte halt total Schiss, nach Indien zu fliegen, weil Leute in Indien zum Zahnarzt gehen, wenn ihr jetzt nicht unbedingt gerade in Mumbai seid, habe ich nicht so Bock drauf einfach. Mhm. Ja, auf jeden Fall ist das so entzündet, weißt du, also das Zahnfleisch, das ist halt, das ist halt so halb rausgebrochen und dann ist da halt so Platz zwischen Zahn und Zahnfleisch und sowas kann halt entzünden und ich habe mich da aber nicht drum gekümmert letztes Mal, weil ich hatte ja jetzt anderthalb Jahre Ruhe. Warum soll ich mir jetzt einen Zahn ziehen lassen, der keine Probleme macht, weißt du?
Voll.
Ja, und jetzt ist es halt wieder soweit. Und dann war ich halt vorgestern schon beim zahnärztlichen Notdienst. Und ja, jetzt erinnere ich mich gerade wieder. Ich habe das schon mal beim Podcast erzählt. Und daraufhin gab es nämlich ein Video von The Changeman, der den Test gemacht hat, mit welchem Podcast er am schnellsten läuft. Und hat er gesagt, mit unserem ist er langsamer gelaufen, weil ich über Zahnschmerzen geredet habe. Ich erinnere mich. Das war ein YouTube-Video. Ja, das war nämlich genau die Zeit. Auf jeden Fall habe ich das jetzt wieder. Und dann war ich vorgestern beim zahnärztlichen Notdienst, weil ich habe gedacht, ich ertrage das nicht. Ich muss Zahnschmerzen, ich krieg dann richtig Angst. Ne? Also insgesamt, ich kann einfach nicht gut umgehen mit so körperlichen Sachen, wenn da irgendwas nicht in Ordnung ist. Und dann bin ich zum zahnärztlichen Notdienst gefahren und der hat mir dann da so eine, wie sage ich das, halt so Zeug, so Mullbinde reingemacht mit so antiseptischem Zeug. Ja. Und das haben die letztes Mal auch gemacht und das hat mega gut funktioniert und davon ist das weggegangen und da habe ich diesmal auch drauf vertraut und dann war er so, ja, Sie brauchen gar nicht wiederkommen, hier, ich gebe ihm das mit, dann hat er mir erstmal so Zahnarztbesteck mitgegeben, Pinzette und Spiegel und keine Ahnung was und halt so ein kleines Ding mit diesen Mullbinden und meinte, das können Sie zu Hause einfach selber machen, hat mir das mit dem Spiegel gezeigt, ich dachte so, okay, gar keinen Bock, das selber zu machen, sieht einfach mega ich fühle mich so, als müsste ich mich selbst operieren, aber okay, machen wir. Und ja, hat aber alles überhaupt nichts gebracht, Sam. Also wir haben jetzt zwei Tage danach, ich habe das die ganze Zeit gemacht und es ist schlimmer denn je. Und ja, jetzt werde ich nach dieser Aufnahme, werde ich zum Zahnarzt fahren. Und wenn es wirklich ganz schlimm ist, sagt er, okay, komm, wir nehmen einfach direkt den Weisheitszahn raus. Das ist mein Horror, dass ich heute noch eine spontane Weisheitszahn-OP kriege. Nee, das wollte der vorgestern auch schon machen, Sam. Er hat gesagt, komm, wollen wir ihn einfach rausnehmen? Und in meinem Kopf war, nein, ich will Dienstag in die Sauna. Garantiert nimmst du mir keinen Weisheitszahn raus. Mach jetzt, dass die Entzündung weggeht. Ich will in die Sauna. Und ja, jetzt haben wir Montag. Ich werde morgen, nee, heute haben wir Dienstag. Ich werde heute garantiert nicht in die Sauna gehen und denke mir jetzt so, hätte ich mal vorgestern den Zahn rausnehmen lassen, dann wäre ich jetzt schon durch das Gröbste durch.
Oh, ich finde weißer Zahnziehen auch nicht ganz geil, muss ich sagen. Nee,
das ist schon dolle.
Also es ist eine Erleichterung danach und es geht auch währenddessen immer voll ab, aber ich habe das auch noch so ganz schön körperlich anstrengend in Erinnerung
das
gehabt.
Das ist, du liegst eine Woche flach. Also nicht eine Woche flach, dass du im Bett liegst, aber da hast du schon ein bisschen was von. Ne?
Ja, das stimmt.
Die andere Option ist, auch kein schönes Wort, freischneiden, ne, also dass du den halt frei machst, den Zahn, aber da hast du auch richtig fette Wundheilung.
Nee, also. Aua. Nee, ja, ich hoffe, fingers crossed, dass du gleich eine richtig gute Beratung bekommst bei deinem Zahnarzt oder Zahnärztin und dass das ganz schnell wieder weg ist. Aber schön, dass du dir trotzdem die Zeit genommen hast, mit uns kurz aufzunehmen.
Also ja, gerne, kein Problem. Großes Danke an den Erfinder von Ibuprofen, weil auch wenn die Arztgehilfin, die Freundin meiner Mutter immer sagt, dann kannst du auch gleich Rattengift nehmen, ist es ein Mittel, was mich durchs Leben begleitet, was soll ich dir sagen, leider. Ja, das macht's halt schon erträglich. Ohne geht gar nicht gerade. Ich bin auch direkt, Sam, ich bin ja so da total schissig. Jetzt habe ich letztens eine Instagram-Story gesehen von Mira Snuflinga. Und der ist letztens eine Zyste geplatzt und die hat eine Sepsis dadurch bekommen. Also die ist fast gestorben. Oh, und krass. Jetzt bin ich natürlich, jetzt habe ich das gerade vor 3 Wochen oder so gesehen, jetzt bin ich die ganze Zeit meinem Kopf, könnte ich jetzt eine Blutvergiftung dadurch bekommen? So bin ich, laufe ich hier durch die Gegend und habe schon wieder Angst, dass ich sterbe wegen einem entzündeten Zahn.
Und was sagt Dr. Google?
Na, da habe ich gar nicht nachgeguckt. Ich versuche mich da nicht mehr zu verrückt zu machen, aber Ja, es fühlt sich einfach auch nicht gut an, so über die Feiertage so die ganze Zeit mit so einer richtig schlimmen Entzündung rumzulaufen. Da macht man sich Gedanken.
Das ist ein Phänomen, dass sowas an Feiertagen passiert. Und ja,
ist einfach ein Gesetz auch.
Hunde auch. Immer an Feiertagen oder am Sonntag müssen die zum Tierarzt. Ja. Schön den Aufschlag noch dazu einplanen. Es ist ein Phänomen. Ach, okay, Jaco, ist das denn schon, war das schon quasi der Abfaktor oder soll ich
Nein, das war noch nicht der Abfaktor.
Ah, da kommt noch was.
Ich habe einen Fun-Faktor mitgebracht. Ist dir letzte Woche irgendwas passiert, ob gut oder schlecht?
Ja, mir ist was passiert. Ich weiß auch nicht, wie ich es ganz einordnen soll. Ich pack's in Abfaktor.
Okay, danke, dass du nicht schon wieder Neutralfaktor sagst. Ich möchte dieses Wort verbieten. Nein, du darfst es weiter benutzen. Okay, warte, wo hast du es jetzt reingepackt? In den Abfaktor?
Abfaktor, also es ist definitiv ein Abfaktor, ja.
Ja, komm, dann lass uns mit dem Abfaktor anfangen.
Okay, dann kommt
jetzt der Abfaktor. Schön. Wunderbar.
Ja, ich habe mir da gar nicht so richtig Gedanken zu gemacht, was genau ich erzähle. Aber ich war am Wochenende auf so einem Pfingstturnier, da so, wo man Fußball spielt. Und so, ich kenne es ja außer Heimat, Pfingstsportfest in Bad Holzhausen. Das war mein
Leben. War das
Leben.
Auch mit Alkohol oder ohne?
Das war auch mit Alkohol, genau. Mhm. Also das sind immer so Jux-Turniere, die sich da zusammentun und dann, ne, das war in der Nähe von unserem Campingplatz und dann haben wir gedacht, komm, wir machen da einen Ausflug hin und haben einfach eine schöne Zeit und sowas alles. Und dann haben wir uns mit Leuten da connected, ich weiß nicht, wie sie das gemacht hat, die hat mich schon mal mitten in Hamburg angesprochen und meinte, hey, wir sind auf dem gleichen Campingplatz. Und ich war so, okay, krass, dass du dich an mich erinnern kannst, weil ich kann mich nicht erinnern. Aber die war ganz nett und dann haben wir aber auch uns dazugesetzt und so und haben gequatscht und so weiter. Und die waren schon ein bisschen länger da und dann plötzlich erzählte sie, na, wir sind für die und die Mannschaft, weil die und die Mannschaft, die musste eben ihre Trikots ausziehen, weil die, naja, wie soll ich sagen, verfassungsfeindliche Sprüche auf ihren Trikots stehen hatten. Und dann dachte ich so, das finde ich jetzt schon krass. Die so, ja, das ist ein ganz, ganz arg heftiger, das sind Nazis. Das ist eine Nazi-Truppe. Und ich war so, boah, ich finde es irgendwie voll krass, dass die jetzt hier einfach mitspielen dürfen. Die hatten dann alle so selbstgemalte T-Shirts mit an und die hatten vorher so richtige T-Shirts an. Ich habe das selber nicht gesehen. Sie hatte das halt alles nur erzählt und ich weiß nicht ganz genau, was da deren Einstellung ist. Es gab auf jeden Fall auch diverse Tattoos, die man auf Waden und Körperteilen gesehen hat. Und man hat sich irgendwie unwohl gefühlt. Ich habe mich unwohl gefühlt. Alle haben sich aufgeregt und unwohl gefühlt. Und irgendwann kam der Punkt X. Da kam richtig viel Polizei dazu. Mhm. Und zu diesem Turnier sind überall Platz und alles war angehalten. Und ich war nur so, gehen dann zu dieser Gruppe hin. Und es hat sich so, ich habe so eklige Gefühle gehabt, weil ich saß da irgendwie so mit so richtig krassen Nazis offensichtlich und ich fand es richtig furchtbar. Ich hatte einen voll schlimmen Beigeschmack. Es hat sich total eklig angefühlt, dass es einfach so x-beliebige junge Leute sind, wo du einfach so denkst, ach nö, das sind vom Sportverein, vom Dorfsportverein, keine Ahnung. Und da hat sich aber eine riesige Gruppe draus gebildet. Das waren locker 30 Leute, die da saßen und dann heftigst mit der Polizei diskutiert haben. Und es war einfach maximal unangenehm.
Aber warum ist die Polizei gekommen? Haben die sich daneben
wegen der Shirts. Ja, da sind wirklich verfassungsfeindliche Sachen passiert. Und das hat weitergegeben an die OrganisatorInnen oder so. Keine Ahnung, kann ich dir nicht genau sagen. Die haben die dann zurechtgewiesen. Es ist nicht mehr passiert, die haben jetzt keine Personalien oder so aufgenommen. Ich habe das nicht ganz mitgekriegt, aber danach war natürlich das Geschrei groß. Oh, die Polizei war da, oh, wer hat die angeschwärzt und so weiter. Und ja, das war auf jeden Fall mega ekelhaft, weil aus so einem ganz spontanen, schönen Pfingstausflug ist irgendwie so, ja, ist so ein Beigeschmack dabei gewesen.
Hat so ein Beigeschmack gehabt.
Boah, ich habe das lange nicht gehabt. Ich hatte das einmal auf dem Schützenfest auch. Da bin ich auch in so eine Nazi-Truppe geraten. Und das war übel krass auch. Da hatte ich richtig Angst. Und jetzt dachte ich auch wieder so, die waren schon in der Mehrheit. Weißt du, wir sind jetzt kurz vor den Wahlen. Und ich sehe überall Wahlplakate. Und
wenn du dann so ein bisschen weiter rausfährst, siehst du auch die ganzen AfD-Plakate und so. Und ich finde das einfach so krass, dass dieses, dass das, naja, so heftig geworden ist. Ich finde es einfach mega belastend, ja, und sehr, sehr schrecklich, dass so viele, ja, Leute mit rechten Gedankengut einfach sich finden auch noch. Ich verstehe das nicht, so als hätten die ein Geschichtsunterricht
nicht aufgepasst. Ja, wir haben echt eine neue Welle gerade. Ist mir auch gerade in Lübeck aufgefallen, dass die ganzen SPD-Plakate durchgestrichen waren, SPD und AfD drüber gestrichen worden ist. Riesengroße Plakate an der Straße.
Ja, und das ist einfach irgendwie voll belastend gewesen. Irgendwie hatte ich da einen richtig ekelhaften Vibe. Und das war auf jeden Fall mein großer Abfaktor, weil ich war ganz neutral da und wollte einfach ein bisschen am Platz stehen und Musik hören und keine Ahnung, eine Pommes essen. Naja, am Ende des Tages sind wir alle nach Hause gegangen, konnten nicht richtig schlafen, hatten Bauchschmerzen deswegen, weil das, ja, wir haben natürlich auch lange darüber geredet. Eine Freundin von mir ist sogar, ja, auf die zugegangen und hat das Gespräch mit denen gesucht und ja, war ganz ekliges Gefühl, muss ich sagen. Also ich bin dann mal wieder doch erstaunt.
Wie verlief denn das Gespräch? Haben die sich da drauf eingelassen?
Ich denke, die klauen uns, es waren halt so diese zwei, drei einzigen Argumenten, die immer da waren. Ja, die klauen uns die ganzen Arbeitsplätze, den Wohnraum, was sollen die hier, die bringen ihre Religion mit, bla bla bla. Und,
ach so, okay, tiefer, okay, gut, das ist ja wirklich...
Das ist halt auch häufig, das kann man gar nicht verpauschalisieren, weil das stimmt gar nicht, dass die Menschen ungebildet sind. Das stimmt de facto einfach nicht. Aber jetzt in dem Fall war es halt nicht die hellsten Kerzen auf der Torte.
Kerzen auf der Torte, ja.
Genau. Ich halte mich bei sowas zurück, weil ich finde das ganz, ich kann das nicht so, weißt du, ich finde das voll krass, dass die das machen, aber ich kann das nicht. Ja, weiß ich nicht, weil ich auch immer denke, die könnten mich vielleicht auch mit meinen da, weißt du?
Ja, ja, klar.
Und deswegen würde ich nicht in Konflikt treten.
Ja, weil man ja auch gar nicht weiß, ne? Also man kann ja, man geht ja, wenn ich jetzt auf der Straße bin und random Leute anspreche, gehe ich ja immer von was Gutem aus. Aber das ist ja so die erste Vorwarnung, dass es eventuell auch eklig werden könnte. Du weißt es ja nicht. Ist ja ein Überraschungspaket.
Du hast halt gesehen, wie die Leute auch mit der Polizei gekommen. Es waren sehr viele Polizisten, muss ich sagen. Und deswegen war das jetzt keine kleine Nummer, würde ich jetzt auch einfach mal behaupten. Und ja, ich weiß nicht, wenn du halt so Polizei siehst in so einem und dann so eine hitzige Diskussion, dann geht das Adrenalin auch, wenn du nur dabei stehst, irgendwie total automatisch in die Höhe und du fühlst dich einfach maximal unwohl. Und ich war dann total froh, dass ich dann da weg war. Und es hat aber voll was mit mir gemacht, dass das so in der Nähe unseres Campingplatzes auch war. Und das halt nach auf jeden Fall. Das halt nach.
Ja, das verstehe ich. Also Leute, wir leben in einer Zeit, in der es besonders wichtig ist, wählen zu gehen.
Richtig. Apropos, das ist in einer Woche. Ja. In zwei Wochen. Ich habe mir jetzt gerade die Briefwahlunterlagen schicken lassen.
Sehe ich auch gerade ganz viel auf Instagram, dass super viele jetzt Briefwahl machen. Bietet sich ja auch an, ist super einfach und
du musst nur einen QR-Code abscannen. Also heute in zwei Wochen ist das, wenn die Podcast-Folge online ist und dann am 9. Juni. Genau.
Leute, geht wählen oder beantragt die Briefwahl. Es ist so, so wichtig gerade, weil die Gewichtungen sind schwierig aktuell. Wir wollen nicht wissen, wie wir kennen den Satz, Geschichte wiederholt sich. Und ich denke, wir haben alle ein bisschen Schiss davor. Wäre schön, wenn das jetzt noch nicht passiert.
Richtig. Ja. So, gut, dann ja. Zu den freudigen Themen des Alltags.
Jaco. Dann gehen wir mal rüber zum
Fun Faktor. Hol uns ab mit deiner positiven Geschichte.
Ja, eigentlich nur ganz kurz. Ich habe ja in der letzten Folge gesagt, dass eine Sache, die mir immer super unangenehm ist, irgendwelche Extrawürste zu bekommen. Und ja. Irgendwie war die letzte Woche richtig positiv, weil wir haben in der letzten Woche sehr viele Extrawürste bekommen, nämlich mit meiner kleinen Wurst hier, die neben mir schläft. Ich habe ja jetzt einen kleinen Hundi und der ist noch ein Welpe und da gestalten sich manche Situationen manchmal einfach nicht so einfach, sage ich jetzt mal. Ja. Ne? Ich muss sagen, dass ich einfach so positiv überrascht bin, wie unfassbar unkompliziert alle Leute in meinem Umfeld auf diesen Hund reagieren. Also, blödes Beispiel, meine Mutter zum Beispiel. Ich meine, meine Mutter ist sowieso immer eine Person, die absolut pro Extrawürste behandeln ist, ne? Aber wie meine Mutter sich, also wir waren gestern bei meiner Mama, wie die sich um den Hund gekümmert hat. Und dann hat die morgens den Hund bei uns rausgeholt, damit wir liegen bleiben können, weil sie weiß, dass wir morgens ja immer früh aufstehen und manchmal auch nachts, um mit dem Hund rauszugehen. Und dann hat sie das übernommen. Und weil unser Dackel sich mit dem Hund noch, also unser Dackel reagiert ein bisschen aggro auf jeden Hund. Und dann hat sie so einen Kaninchenzaun durchs ganze Wohnzimmer gemacht, damit die Hunde beide trotzdem voll frei spielen können, aber halt und sich kennenlernen können, aber halt noch
keine Gefahr da ist. Kläffen die sich dann an, wenn der Zaun dazwischen ist?
Also die meiste Zeit ignorieren die sich. Manchmal ist unser so ein bisschen, dass er so mit dem Oberkörper runtergeht und hinten mit dem Schwanz wackelt und so ein bisschen kläfft, weil er eigentlich spielen will und so ein bisschen antesten will. Ja, unser Dackel ist halt 13 Jahre alt, ist ein richtiger Opa, der hat gar keinen Bock auf gar nichts, der lässt sich davon wenig beeindrucken. Aber so insgesamt war das halt richtig unkompliziert. Und wir waren dann auch gestern mit Kevins Familie spazieren und die wollten was unternehmen. Und ich weiß, dass wir dann am Ende wirklich einfach nur spazieren gegangen sind, weil die halt überlegt haben, okay, was können wir machen, wo auch ein Hund dabei ist. Und dann wollten die danach eigentlich essen gehen. Und dann habe ich gesagt so, ja, dann geht ihr essen, ich fahre mit dem Hund nach Hause, weil der Hund darf halt nicht in ein Restaurant rein, ne? So.
Und doch, kannst du eigentlich in jedes Restaurant mitnehmen.
Ja, die haben da so einen Stamm, also keine Ahnung, so. Die gehen halt immer zum asiatischen Buffet und da darfst du halt keine Tiere mit reinnehmen. Ah, okay. Und ich muss aber auch dazu sagen, dass der Hund halt gerade auch noch so ein bisschen so eine Wundertüte ist. Weißt du, wenn der jetzt gerade schläfrig ist, kann sein, dass der sich einfach neben einem lebt. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass er auf den Schoß will oder ein bisschen unruhig ist, ist gerade halt noch relativ groß, weil der so
okay,
jung ist.
Ja, stimmt, verstehe ich.
Und dann waren die halt so, hä, überhaupt gar kein Problem, wir bestellen einfach Essen und setzen uns dann zusammen zu Hause und so. Also ich finde das einfach gerade so ganz süß, wie, also ich habe mir viele Sachen sehr, sehr viel komplizierter vorgestellt mit ja. Hund jetzt, weißt du? Und ja, das fand ich irgendwie ganz toll. Oder ich war auch letzte Woche mit ihm beim Impfen. Also er hat seine dritte Impfung bekommen und er hat die überhaupt nicht vertragen. Also dem ging's wirklich richtig schlecht. Und auch die Tierarztpraxis, das war alles so unkompliziert. Mir war das so unangenehm, weil ich konnte die telefonisch nicht erreichen. Und dann bin ich da nochmal vorbeigefahren und habe gedacht, ich nerv die vielleicht oder so. Aber die waren so richtig süß und haben gesagt, nein, kommen Sie nochmal rein, wir gucken den nochmal an. Und dann hat die Tierärztin alles nochmal unterbrochen und hat so einen extra Raum aufgemacht und hat ihn nochmal untersucht. Und ich weiß auch nicht, alle sind voll lieb zu mir mit dem Hund.
Voll
weißt du?
Schön, das freut mich ja. Voll. Ja, das ist besonders.
Ja, das finde ich irgendwie ganz, ganz toll, dass der so gut angenommen wird überall und alle sich die Umstände machen und so. Und es hat mir richtig gute Laune gemacht letzte Woche, weil ich dann natürlich auch ein bisschen Schiss vor hatte, dass alles jetzt vielleicht ein bisschen komplizierter wird. Und bisher gehen alle sehr, sehr unkompliziert damit um.
So soll es auch sein. Das ist einfach klar. Es ist eine ganz neue Situation am Anfang, aber dass man sich dann da so reinfuchst und dann einfach immer so darüber nachdenkt, wie kann man das so organisieren, was passiert, ja. wer hat Bock da drauf, ja cool, komm, wir treffen
uns. Ich würde das halt nie erwarten, weißt du, also ich versuche immer auf meiner Seite alles unkompliziert zu machen, aber es war einfach schön, irgendwie so zu sehen, wie viel Support man dann eben doch bekommt.
Ja, voll schön, das freut mich, das ist wirklich ein schöner Fun-Faktor, finde ich.
Ja, dein Vorteil ist natürlich, dass du so süß aussiehst, ne, da ist auf jeden Fall, aber ja. Auf jeden Fall sehr schön. Ja, das war auch schon mein Fun-Faktor. Mehr gibt's dazu überhaupt gar nicht zu sagen.
Beautiful.
Und da wäre meine Frage, Sam, hast du Lust, eine kleine Zettelrunde mit mir zu machen?
Ja, hast du die griffbereit?
Ich habe die griffbereit. Ich hatte eben ein bisschen Zeit noch, während du das Leben eines Vogels gerettet hast. Und da
ja, ich habe meinen Freund gerade auf dem Balkon gesehen. Ich kann nämlich vom Schlafzimmer auf den Balkon gucken. Und wenn der da drauf war, dann hat sich auf jeden Fall etwas verändert. Ich bin ganz gespannt auf das Update gleich.
Mhm. Du kannst auch jederzeit sagen, lass kurz Stopp machen, weil du irgendwie gucken willst, ne?
Nee, ich habe gesagt, wenn irgendwas ist oder Hilfe braucht oder keine Ahnung was, ne, dann soll er reinkommen. Das hat natürlich Prio, dass es dem Vogel gut geht. Aber ich finde Vögel retten, ehrlich gesagt, sehr schwierig, sehr schwierig. Ganz volle doll. Kanne. Krass. Wenn du auch manchmal irgendwie eine Taube oder so auf dem Bahnsteig siehst oder so, was machst du dann? Das ist jetzt sowas, so eine Idee. Dann freue ich mich, wenn die im letzten Moment noch hochfliegt. Aber es gibt so viele Vögel innerhalb der Stadt, die, ja, irgendwie, da kümmert sich keiner drum, ne? Und das ist irgendwie ja auch ganz traurig. Also ich weiß es wirklich nicht, ich müsste mich da wirklich schlau machen. Was sind dann die Anlaufstellen? Wo rufe ich an?
Aber ich, das ist echt überraschend. Es gibt viele Anlaufstellen für sowas.
Ja, das also, ist, ich bin da gerade nicht im Bilde, aber ich hoffe es auf jeden Fall. Weil
wir hatten das mal mit einer Taube in Berlin, da waren wir komplett überfordert und da habe ich gegoogelt und war total überrascht, wie viele so Vogelauffangstationen es zumindest in Berlin dann halt gab.
Das ist wirklich ganz schön krass. Ich habe das auch jetzt nochmal bewusster wahrgenommen, weil ich bei Vögeln immer so ein zwiegespaltenes Ding habe. Das Problem ist, oder die Sache ist halt einfach, Tauben, wir kennen das alle in Großstädten, plus Möwen haben wir ja hier noch, die sind ja auch echt mega viel da und ich war neulich ja bei Dieb und Deutlich in der Aufnahme und da war auch Malte Zierden bei und der auch nochmal so meinte, so ja, er ist voll krass, weil alle sind so gegen Tauben und weil er ja seine Taube Oscar hat, die kennen wir ja auch alle von Social Media und er meinte so, ja, aber am Ende sind es eigentlich domestizierte Tiere, die irgendwie links liegen gelassen wurden.
Ist so.
Und keiner hat mehr ein Herz für Tauben und das war so voll der Appell auch nochmal an mich. Nicht, dass ich kein Herz für Tauben hatte, aber sie waren einfach so neutral im Stadtbild integriert. Ich frage mich immer, wenn die unten in der Bahnstation sind, wie finden die hier wieder raus, wenn du irgendwie 3 Stockwerke im Boden bist? Das frage ich mich halt. Ich weiß es nicht.
Es ist einfach krass. Es ist so, als würden wir jetzt alle unsere Hunde auf die Straße schicken und in 10 Jahren würden alle sagen so, boah, Hunde, die Ratten der Straße.
Genau.
So, weißt
du,
wie ich meine? Das ist richtig. Schon irgendwie richtig fies.
Also ich denke da ganz doll anders gerade nochmal drüber nach. Und es hat mir auch so, das, was er gesagt hat, hat mich auf jeden Fall nochmal zum Nachdenken angeregt. Und deswegen ist es vielleicht gar nicht so schlecht, mal zu wissen, nee, hier oder da ist eine Auffangstation oder eine Taubenstelle oder sowas. Weil wenn mal was ist, dann weißt du direkt, ah, hier kann ich sie abgeben oder
ja.
Okay, kurzer Side-Exkurs. Upsi.
Ja gut, komm, dann zieh ich doch jetzt mal einen Zettel.
Yes.
Okay. Auf diesem Zettel steht Mobbing-Erfahrungen. Hast du Mobbing-Erfahrungen? Selber?
Also, ich kann mich nur an Grundschule erinnern. Insbesondere 1., 2. Klasse und dann habe ich die Schule gewechselt. Und dann hat's aufgehört.
Du hast auch die Schule, warte mal, jetzt bin ich aber neugierig. Darf ich fragen, von welcher auf welche Schule du gewechselt bist?
Ja, ich war die 1. 2 Jahre auf der von Steinstraße.
Ja.
Und die 2. und 3. Klasse war ich in der Astrid-Lindgren-Grundschule in Lübeck.
Es ist so krass, bei mir ist genau andersrum. Okay, ja.
Genau, und bei mir war das so, dass ich auf der von Steinstraße, das weiß ich noch ganz genau, die hieß Patrick. Und das sage ich jetzt hier auch einfach, weil der hat mir mein Leben zur Hölle gemacht einfach. Der war schon ein bisschen älter. Also der war nicht so alt wie wir, der war auch größer. Vielleicht ist er schon so 1-2 Mal sitzen geblieben und so, waren Raudi. Die Jungs, die immer so ein paar Mal sitzen geblieben sind, waren ja immer eher die Raudis. Damals.
Ja, in der Grundschule war das so,
Ja, das waren so die kleinen Rabauken, die waren extra frech und der hat mich halt immer, keine Ahnung, ich weiß nicht, damals hat es mich halt übelst mitgenommen, wenn der Samira Salami gesagt hat, nicht weil ich es gegessen habe, sondern weil mein Name irgendwie anders war. Ich weiß es nicht, also es war schon dieses, du Affe, du...
Kinder sind unschuldiger und die Beleidigungen klingen unschuldiger, aber als Kind ist es eben genauso schlimm. Wenn ich jetzt so Sachen sage, wie Leute mich genannt haben, müssen auch immer alle lachen, so wie ich gerade kurz schmunzeln musste bei Samira Salami, aber als Kind ist das übelster Pain.
Das war übelster Pain, wirklich. Und dann gab es damals noch ein Auto, ein Opel Safira, dann war ich Samira Safira. Und das war für mich auch ganz schlimm, weil jeder Opel fährt einen Popel oder so, was war das ja damals. Ja. Also es waren diese ganz unschuldigen Sachen, aber es hat mich schon sehr beschäftigt. Ich wusste, dass dieser Patrick auch bereit war, Gewalt anzuwenden, zu schubsen, von der Rutsche zu schubsen oder vom Klettergerüst oder keine Ahnung was, der war auf jeden Fall ein schwieriger Typ.
würde ich jetzt einfach mal so sagen, ich habe das aber auch gesagt, ne? Also ich habe dann immer gesagt, Mama, Papa, die sind gemein zu mir. Und dann haben meine Eltern auch das Gespräch gesucht und es wurde natürlich dann noch schlimmer, natürlich. Wie soll es auch anders sein? Und dann war ich sehr dankbar, als wir dann irgendwann umgezogen sind und ich aufgrund dessen, damals ist das ja, glaube ich, bei Grundschule so gewesen, wie ist das Einzugsgebiet? Und dann hatte sich das Einzugsgebiet verändert und wir sind da hochgezogen und deswegen habe ich die Schule gewechselt und es war total toll, weil da kannte ich schon zwei Mädchen vom Ballett. So.
Ah, ja, ja, ja.
Deswegen war ich da so, ich hatte sofort jemanden und ich hatte so eine richtig liebe Grundschullehrerin, die so voll positiv war und ja, da habe ich einfach gute Gefühle gehabt dann plötzlich. Das war aber auch insgesamt so, da habe ich die von Steinstraße so richtig negativ und düster in Erinnerung, vom Gebäude her und so, von meiner Angst her, auch von meinem Gefühl her und da oben habe ich dann irgendwie das Gefühl gehabt, ich bin, keine Ahnung, in der Krachmacherstraße so, aber als ja, Kinder, als Grundschule.
Verstehe.
Wobei, meine Schwester hat da ganz andere Erfahrungen gemacht, ne? Also je nachdem, wer ist Klassenlehrer, Klassenlehrerin. Ich hatte da positive Erfahrungen, aber ich weiß, dass da sehr, sehr schwierige Theorien verbreitet wurden. Sehr, sehr schwierige.
Naja, es kommt ja halt.
Gab.
Ja, ich weiß gar nicht genau, was da so abging auf der Schule, aber es kommt wahrscheinlich immer drauf an, mit was für Kindern bist du in einer Klasse, was hast du für eine Lehrerin und wie gestaltet die den Unterricht, ne?
Ja, voll. Aber ja. Sonst, glaube ich, waren die anderen Mobbing, habe ich keine großartigen anderen Mobbing-Erfahrungen, außer bezüglich meines Damenbarts, aber das ist okay, damit kann ich irgendwie leben, das ist für Kinder vielleicht was Besonderes gewesen. Aber dem habe ich dann ja irgendwann so die Stirn geboten und habe gesagt, okay, Mama, Hilfe, Hilfe, ich will das waxen.
Ja, da geht ja die Aufklärung mittlerweile auch in eine ganz andere Richtung. Ich weiß natürlich nicht, wie das aktiv dann auch wirklich im Kindergarten und in der Schule unter den Kindern aussieht, aber
ist schon ja, fies, wenn da Kinder sitzen, die sagen, Samira hat einen Schnurrbart, Samira
das ist
hat
schlimm.
Einen Schnurrbart.
Das ist richtig schlimm.
Aber ich habe das nicht so, ich muss da jetzt mal lachen, also es hat mich wirklich gar nicht negativ.
So, es hat dich nicht so geprägt.
Nee, null, meine Schwester sehr. Wenn ich das jetzt, ja. Also meine Schwester mega doll, die ist da viel sensibler, die hat das viel ernster genommen, aber die ist auch dunkler noch als ich, die hatte ja noch mehr Haare als ich und deswegen ist das vielleicht für sie ein bisschen schwerer noch gewesen, aber bei mir war das so, ach, ich habe schon früher gesagt, fickt euch, ich hasse euch.
Ja, 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 ist auch ein bisschen Typsache vielleicht, ne? Oder in was für Situationen sowas zum ersten Mal aufkommt, es kann ja allein schon sein, was hast du für einen Tag? Hast du einen beschissenen Tag das erste Mal, wenn jemand sowas sagt? Oder hast du einen guten Tag, wo du denkst, kannst du mich mal?
Voll.
Ne?
Aber an sich sind das, glaube ich, nur so Kinkerlitzchen. Also es ist jetzt nichts wahnsinnig Schlimmes für mich gewesen. Ich habe gar keine Nachwehen davon. Ich habe mich immer als Teil einer Gruppe gesehen. Also ich hatte immer irgendwie eine Gruppe, die mich, ich glaube, das ist das, was einen positiv stärkt, auf jeden Fall auch. Ich hatte immer Freundinnen, egal wo, und wo ich mich dann wohlgefühlt habe und ich sein konnte, wie ich bin. Und ich musste mich dann nicht verstecken.
Ja.
Und das war, glaube ich, sehr wichtig für die persönliche Entwicklung. Deswegen
sich nicht alleine fühlen.
Genau, das ist super wichtig in solchen Situationen. Sich aufmachen und auch anvertrauen, auch an Angehörige oder Freundinnen. Ja, genau. Deswegen bin ich sehr, sehr froh, weil ich höre es verdammt oft und verdammt auch mit sehr viel Leid verbunden, was Mobbing-Erfahrungen alles mit einem machen können. Deswegen bin ich sehr dankbar, dass ich da irgendwie so durchgeschlüpft bin, glücklicherweise.
Ja,
wie ist es bei dir?
Ja, also ich habe auch keine keine schlimmen Geschichten, zum Beispiel aus der Teenagerzeit oder so, da bin ich auch relativ gut durchgerutscht. Das Einzige, ich habe so ein bisschen die umgekehrte Erfahrung von dir gemacht. Also ich war zuerst auf der Schule, wo es dir später richtig gut ging.
Mhm.
Und ich bin sehr früh eingeschult worden. Also ich war noch relativ klein, die meisten waren dreiviertel Jahr älter oder so als ich. Also ich bin quasi irgendwie gefühlt 2 Wochen 6 gewesen, als ich eingeschult wurde. Und bin dann in eine Klasse gekommen, kannte das natürlich wie alle anderen auch noch nicht, wie das mit der Schule funktioniert. Und das Ding ist, also ich habe ja heutzutage auch meine ADHS-Diagnose, deswegen kann ich das auch ein bisschen besser einordnen, aber ich war halt ein ganz, ganz doll verträumtes Kind. Also ich war halt sehr, sehr unaufmerksam, ne? Außer irgendwie, ich war jetzt wirklich mit einem Spiel beschäftigt oder sowas, aber ich war halt sehr, sehr viel in meiner eigenen Welt. Und das hat meine Lehrerin extrem krass gestört. Also die wollte halt mehr Aufmerksamkeit von mir insgesamt, ne? In Gruppenarbeiten, im Unterricht und so weiter. Und ich erinnere mich natürlich gar nicht mehr, wie das war. Also ich kann dir jetzt nicht mehr sagen, wie war das wirklich im Unterricht, ne? Weil das ist eine Zeit, da habe ich einfach nicht so viele Erinnerungen dran. Und diese Lehrerin hatte, ich glaube, ich habe das schon mal hier erzählt, die hatte einfach ein Problem mit mir. Die hat dann damals zu meiner Mama gesagt, irgendwie, ja, ihre Tochter tut so, als ob es auf der Welt keine Probleme gäbe. Die ist immer nur in ihrer eigenen Welt und sie hat überhaupt nicht, keine, ach, weiß ich auch nicht. Ich weiß nicht, was ihr
Problem
war. Weißt
du noch den Namen? Ich will den Namen wissen, den piep ich dann.
Ich weiß den Namen noch und ich habe den auch schon mal zu dir gesagt und du hast zu mir gesagt, dass diese Lehrerin später sogar vor Gericht war, weil sie ein Kind irgendwie mit Tesafilm an einen Stuhl festgebunden hat.
Sag mal den Namen noch, nee, das war meine Schwester, glaube ich.
Warte.
Ich sehe auch der erste Name, der mir im Kopf gekommen ist.
Ja, ich glaube, die war das, kann ja gepiept werden. Auf jeden Fall, hat die dann halt mit so kleinen Sachen angefangen. Zum Beispiel hat sie mich immer extrem schlecht und eventuell kommt da mein Problem mit meinen Extrawürsten her. Also ich vermute, dass das daher kommt, weil die nämlich zu mir gesagt hat, du brauchst immer eine Extrawurst und die hat mir so ein schlechtes Gefühl gegeben, wenn ich irgendwo länger gebraucht habe, weil ich war einfach langsamer. Ich war langsamer als andere Kinder. Angeblich, so wie es mir erzählt wurde. Und beim Schwimmen war es halt so, ich hatte halt diese dollen Locken und sie hat mir so ein richtig schlechtes Gefühl gegeben, wie immer müssen wir auf Jacqueline warten. Und Jacqueline ist der Grund, warum wir zu spät in den Unterricht kommen. Und ich habe mich halt so schuldig die ganze Zeit gefühlt. Und irgendwann kam halt der Tag, wo sie zu mir gesagt hat, Jacqueline, du darfst nicht mehr beim Schwimmunterricht teilnehmen, außer du schneidest dir die Haare komplett raspelkurz. Dann darfst du wieder mit teilnehmen.
Und dann hast du die Schule gewechselt.
Dann kam noch der zweite Punkt dazu, dass ich in der Pause nicht mehr rausspielen durfte, weil sie gesagt hat, ich wäre zu langsam und zu dumm und ich müsste in den Pausen aufhören, was die anderen Kinder schon im Unterricht schaffen. Und dann ist meine Mutter komplett ausgeflippt und wollte, dass ich die Schule wechsle. Und dann hat aber irgendwie das Landgericht gesagt, das Kind darf nur die Schule wechseln. Das Kind darf die Schule nicht wechseln, weil das die einzige Schule im Einzugsgebiet ist. Und dann hat meine Mutter damals unsere Adressen geändert und hat mich woanders gemeldet, dass ich die Schule wechseln konnte. Und vorher hat sie sozusagen beantragt, dass ich noch nicht schulreif wäre. Und dann bin ich in die Vorschule gekommen. Also ich bin quasi von der Schule zurück in die Vorschule. Dann hat sie diese ganze Umzugsthematik gewechselt und dann bin ich auf eine andere Schule gekommen. Aber in der Klasse selber ist das halt super aufgefallen. Weißt du, also das haben natürlich alle mitgekriegt, dass ich da irgendwie in Anführungsstrichen das Problemkind war. Und das hat dazu geführt, dass die Kinder auch mit mir nicht mehr spielen wollten.
Boah, ist das und mies, ey.
Ja. Und das hat dann dazu geführt, dass immer, wenn ich zum Beispiel nach Hause gegangen bin, gab es zwei Jungs, die immer hinter mir hergekommen sind und dann immer mir so böse Sachen hinterhergerufen haben, auch immer sehr viele sexuelle Sachen und sowas. Nee. Und irgendwie, ich bin so voll.
In der zweiten Klasse?
Ja, ich hatte halt, ja, der ist hinter mir hergelaufen und hat gesagt, ich will mit dir Sex haben, ich will dir meinen Pimmel
weißt
zeigen
du noch, wer
und
das
sowas.
War?
Ja, ich weiß noch, wer das war.
Sag
aber
mal.
Muss gepiept werden.
Der hat mir den ersten Liebesbrief geschrieben und bei mir genau das gleiche gemacht. Krass, dass du gerade den vollen Vor- und Zunamen droppst. Das ist der mich auch und...
Ja, und der ist auch dabei gewesen.
Krass. Das sind die immer bei mir vor der Haustür standen, wo meine Mutter mich vorher beschützen musste.
Ja, das sind Stalker. Ich sag's dir, die haben mich bis nach Hause verfolgt. Jeden Tag haben die mich bis nach Hause verfolgt. Und
aber
es war
mit
immer
dem
so,
einen habe ich heutzutage noch Kontakt.
Ja, ich habe dann auch irgendeinen von denen später mal auf einer Party getroffen, als ich 15 war oder so. Der war dann auch super nett und so, ne?
Aber die waren richtige Psychos, Alter.
Richtige Psychos. Aber sowas von. Und mir hat das halt voll Angst gemacht als Kind. Vielleicht habe ich deswegen auch immer Angst vor Sex gehabt und nie Sex gespielt. Weil ich das so schlimm fand.
Die hatten
fand,
nicht
der immer
nur
über
Sex, die hatten
geredet.
Auch ein Messer dabei. Und das Ding an der Sache ist, ja, der eine ist selber Lehrersohn gewesen. Und das war
Stimmt.
die von meinem Bruder, die Klassenlehrerin und die hat meinen Bruder richtig heftig gemobbt, aber so brutal gemobbt, dass das auch vor Gericht gedingst werden musste.
Heftig. Ja, abgefahren, ey.
Oh,
ja,
Gott,
das war richtig schlimm.
Help.
Und dann hatte ich halt eine Freundin in der Klasse. Das war seit dem Kindergarten meine beste Freundin. Und die hat dann irgendwann zu mir gesagt, oh, Jaco, alle in der Klasse finden dich richtig scheiße. Alle lästern über dich und niemand will was mit dir zu tun haben. Nur ich, weil ich bin ja deine beste Freundin. Und ich weiß noch, das war der erste richtig schlimme Stich in meinem Körper, in meinem Leben. Da ging es mir so schlecht als Kind. Das hat mich nicht mehr losgelassen, was die gesagt hat. Und ich habe mich so wertlos und ausgeschlossen und unbeliebt gefühlt, dass ich halt gar nicht mehr in diese Schule wollte. Und dann habe ich zu meiner Mama gesagt, Mama, ich habe so Bauchschmerzen, in die Schule zu gehen. Hat sie gesagt, ich schwöre dir jetzt eins. Und wenn die mit der Polizei kommen, du musst nie wieder in diese Schule gehen. Und ab dem Zeitpunkt bin ich zu Hause geblieben, bis sie das geregelt hatte.
Boah,
und
krass.
Ja, dann bin ich in die neue Schule gekommen. Und das Ding ist, meine Mutter hat halt so einen Aufstand gemacht, wofür ich ihr natürlich sehr dankbar bin, dass aber sogar die Lehrer von der neuen Schule wussten, okay, das Kind, wo diese Mutter so Terror gemacht hat, kommt zu uns auf die Schule.
Ja.
Und die haben halt mit voll dem Problemkind gerechnet, weißt du? Weil das war so, okay, die waren irgendwie vor, das Kind hat richtige Probleme gemacht, jetzt wollte die Mutter das aus der Schule klagen, bla bla bla, die kommt zu uns. Und die haben halt jetzt mit so einem richtigen Teufel gerechnet und dann kam ich halt da an und ich war ja voll der Libi. Ich war einfach nur verträumt und war ein bisschen verplant und habe manchmal nicht mitgekriegt, wenn jemand gesagt hat, ihr sollt eure Scheren rausholen oder ich habe meinen Block vergessen oder was auch immer. Aber ich habe nichts Böses gemacht, jemals, weißt du?
Oh mein Gott, das war bestimmt voll der positive Effekt bei den Lehrern. Die mochten nicht dann doppelt so gerne.
Voll.
Die haben mit einem Patrick gerechnet, wie der
bei mir. Die haben mit einem Patrick gerechnet, dann kam ich und dann ist meine neue Lehrerin zu meiner Mutter gekommen und hat gesagt, ey, ich habe mit sowas schlimm gerechnet und auf einmal kommen sie hier mit diesem kleinen Engel an. So, was ist denn das Problem gewesen? Und das Ding ist, dass es dann nie wieder... Aber Sam, ich sag dir eins, ich bin eine richtige Streberin gewesen, ne? Du hast es ja schon mal hier erzählt, ne? Hier freiwillig in Bibliothek gearbeitet und so. Und ich sage dir, diesen Streber hat diese Mobbinglehrerin aus mir gemacht. Weil meine Mutter hat zu mir gesagt, seit du auf der neuen Schule warst, warst du so leistungsorientiert, dass wir irgendwann mit dir beim Arzt standen, weil du richtig schlimm Neurodermitis hattest. Und ich glaube bis heute, dass das Stress war, den du dir selbst gemacht hast.
Ja, weil man will gefallen, man will nicht wieder in diese Situation kommen. Das unterschätzt man einfach, wie viel man in dem Alter schon mitbekommt und wie sehr einen das auch prägt. Das ist halt einfach unglaublich krass.
Voll. Und ab da an war ich Klassenbeste, aber auch nicht mehr so unbeschwert. Ne, das hat mich damals geprägt. Ich habe ab dem Zeitpunkt nachmittags, mein Nummer eins Hobby war Hausaufgaben machen.
Was?
Ja. Naja, ich meine, weiß ich nicht. Ich sag's dir ganz ehrlich, Sam, manchmal denke ich so, boah, ihr Arschlöcher, bin ich heutzutage noch so getrieben wegen dem, was ihr damals gemacht habt, wegen Prägung und so. Auf der anderen Seite denke ich mir, wie schlimm wäre es später geworden? Hat's mir vielleicht sogar was gebracht, dass ich dann so gut in der Schule war, weil irgendwann kommt
klar,
die Klatsche Weißt du, wie ich meine?
Ja, so. Ja, klar, man weiß nie, wie es hätte anders laufen können und sowas alles. Natürlich prägt einen das.
Aber ich bin trotzdem sehr, sehr, also ich bin trotzdem dankbar, nach allem, was ich so bei Freundinnen und so und auch bei meinem Freund und so mitbekommen habe, dass ich später in der Teenager-Zeit so durchgerutscht bin. Also ich bin wirklich gut durchgerutscht. Na klar, habe ich mal irgendwen gehabt, der mich mal aufgezogen hat oder so. Aber nichts war mehr so, dass mich das so treffen konnte. Wirklich dieses Ausgeschlossensein, ne? Das war dann so, wie du eben gesagt hast, ich hatte dann trotzdem meinen Freundeskreis, der mich verteidigt hat und so. Aber dieses ganz alleine da stehen und jemand ärgert einen und so, das ist schon
voll,
das ist,
das ist richtig, richtig mies. Nee, also klar, ich kenne auch mal das Gefühl, wenn man so Streit hatte, vielleicht persönlich, und dann auch das Gefühl hatte, alleine zu sein. Also ich kenne das Gefühl, oder einsam zu sein auch kurzzeitig. Aber das hat sich dann meistens schnell wieder gefixt und so. Und meine Eltern haben mich als sehr fairen und gerechtigkeitsorientierten Menschen großgezogen, sodass ich, keine Ahnung,
Ungerechtigkeiten relativ früh erkannt habe und auch gesehen habe, so, nee, das hier an der Stelle ist unfair, das ist nicht richtig, so dass ich für mich selber auch Schlüsse ziehen konnte. Das war für mich unheimlich wichtig und um halt selber auch urteilen zu können, so, ja, die mögen mich zwar nicht, aber die sind auch selber voll fies, die sind keine netten Menschen. So, ich weiß das noch sehr genau, wie ich bei der einen oder anderen Person gesagt habe, boah, krass, ihr seid heftigst am Mobben, ich will mit euch gar nichts zu tun haben.
Ja. Ja, ja, das stimmt, das stimmt. Haben wir hier auch schon mal über so ein paar Stories geredet, ne? Also habe ich auch schon in meinem Freundeskreis dann mal irgendwie erlebt, dass da echt beschissene Sachen passiert sind. Und wenn man da aber selbst so ein, also erstmal eine gewisse Empathie hat, aber auch Erfahrungen gemacht hat, schaut man da ganz anders drauf. Ich habe auch gerade überlegt, ob wir jetzt hier so eine aufklärende Nummer draus machen und habe ich gedacht, ey, das Durchschnittsalter hier ist 25 plus. Und ich glaube, wir haben eine ganz coole Community, aber ist noch mal eine gute vielleicht für die Kinder. Oh, das vergesse ich ja mal ganz. Hier hören ja auch Leute zu, Mütter. Die Kinder haben. Mhm. Mütter. Also passt echt gut auf. Und wenn ich für eine Sache dankbar bin in meinem Leben, dann, wenn meine Eltern mir geglaubt haben und mir geholfen haben, wenn es niemand anders getan hat.
Voll, total, ne? Ja.
Okay, so.
Wir wollen mal noch einen Zettel ziehen?
Ja, jetzt ziehen wir noch einen. Okay. Das ist ein Oldschool, das ist ein OG Jack und Sam Zettel, finde ich. Erfahrungen mit der Bravo.
Das waren schöne Zeiten.
In Klammern steht dahinter etc. Ich glaube, es gab ja auch noch andere Sachen wie Popcorn oder sowas. Ne? Aber die Bravo ist ja so das die Zeitschrift gewesen unter den Zeitschriften.
Jeweils, na klar, ja. Da gab es den Bravo Starschnitt, da gab es Specials, da gab es.
Aber da habe ich direkt eine Frage, Sam. Durftest du die Bravo haben?
Gar keinen Fall.
Weil es gab die Kinder, die die haben durften und die Kinder, die die nicht haben durften. Und immer, wenn ich in Haushalten war, wo Mädels so richtig, richtig jung die Bravo haben durften, dann habe ich mich auf der einen Seite voll gefreut, weil ich die jetzt lesen konnte. Und auf der anderen Seite habe ich mich umgeschaut und habe gefragt, so, soll ich das Jugendamt rufen?
Ach, du hast das selber so empfunden.
Ja, nee,
weil mir war es ein anderer Konflikt, weil mein Vater, der war so, oh mein Gott, der hat ja auch bei jedem Kurs im Fernsehen umgeschaltet, Sexszenen, oh mein Gott, da wurde der Fernseher direkt ausgemacht, so ein Schweinskram, gucken wir uns nicht an. Und das war bei der Bravo genau das Gleiche. Bah, was machen die mit unserer Kind, mit den Kindern, drängen denen hier so nackte Genitalien ins Gesicht, das muss doch nicht sein. Und meine Mutter war dagegen, nee, die Bravo ist super, die haben wir geliebt. Komm, wir lesen, komm, wir kaufen einen und
wir lesen gucken uns den Pimmel an.
Ja, wir lesen die dann bei Oma zusammen heimlich. Und dann habe ich das mit meiner Mutter gemacht. Ich hatte mit meiner Mutter halt auch kein Schamgefühl, so, ne? Die hat das mit mir zusammen angeguckt.
Was richtig geil ist.
Und die war
richtig
dann so,
geil ist.
Ey, also da brauchst du jetzt keine Gedanken zu machen oder so. Vom Küssen wird man nicht schwanger. Das kann ich bestätigen, mein Fräulein.
Oh, das ist so schön. Das ist so schön. Ich hatte leider ein Schamgefühl bei beiden meiner Eltern. Also alles beim Thema Sex, wenn nur das Wort gefallen ist, war ich raus. Ich war raus. Aus der Nummer.
Also du hast dich geschämt. Bei mir war es mein Vater.
Also ja, aber Eltern sorgen. Also es liegt in der Verantwortung der Eltern auch ein bisschen, wie sehr Kinder sich schämen, wenn das Thema Sex aufkommt, glaube ich. Ich meine, natürlich, so eine gewisse Reaktion als Teenager und so ist normal, wie bah, hört auf oder so, das kann natürlich sein. Aber meine Eltern haben mich jetzt, also meine Eltern haben nie irgendwas schlecht geredet, weißt du, ich bin nicht so moralisch groß geworden im Sinne von das und das ist schlecht, bla bla bla, aber es kam auch nicht groß auf den Tisch und wenn dann nur mit Witzen, aber halt nicht, dass man so sich, dass man einfach gelernt hat, ganz normal auch mal über was Sexuelles zu sprechen, weil es ein menschliches Bedürfnis ist, wie Essen und Trinken ab einem gewissen Alter, weißt du? So, ja. Das kenne ich nicht. Und ich kann mir das gar nicht vorstellen, mich hinzusetzen, mit meiner Mutter über Sex zu reden. Die Vorstellung ist absolut absurd.
Auch heutzutage aber nicht. Ich denke mir so, hey, das könnte man locker mit deiner Mutter machen. Das denke ich aber nur, ne?
Nein, das ist, meine Mutter ist da. Ich kenne auch nicht wirklich die Grenzen meiner Mutter, weißt du? Also das ist so, Keine Ahnung. Man darf aber auch nicht vergessen, meine Mutter hat mich, also meine Mutter ist halt Jahrgang 1955, ja. Ich habe jetzt nicht irgendwie eine Mutter, die irgendwie in den 80ern, 90ern junge Mutter war. Das
fällt mir jetzt gerade auch erst, meine Mutter ist 20 Jahre jünger als deine.
Ja, ja.
Nee,
also meine
stimmt
Mama
gar nicht. 55, nee, 75 ist sie nicht, das stimmt gar nicht. Die ist 67er Jahrgang, 12
ja.
Uhr.
Das macht auch nochmal einen Unterschied, so glaube ich, weißt du? Und meine Mutter ist schon recht emanzipiert immer gewesen auf die Art und Weise, wie man früher emanzipiert war. Das hat sich ja auch verändert mit den Jahren. Aber wir haben jetzt nie so offen über Sex geredet. Und meine Oma zum Beispiel, da kannst du das Wort Sex nicht mehr in den, konntest du das Wort Sex nicht mehr in den Mund nehmen.
Musste man
also meine,
Pfeffer in den Mund nehmen danach.
Zum ja, auf jeden Fall. Meine Oma hätte dir den Mund ausgewaschen. Also meine Oma ist letztes Jahr gestorben. Meine Oma ist, glaube ich, 99 Jahre alt geworden. Also die kommt aus einer ganz anderen Zeit. Und die lässt dich auf jeden Fall noch, da kriegst du Maßnahmen. Da hast du Maßnahmen gekriegt, weißt du?
Dreimal das Ave Maria. So
ja,
jetzt
genau.
Aber.
Und die war auch ganz, ganz strikt in ihren Ansichten. Und dementsprechend ist es von meiner Oma zu meiner Mutter ein also das ist auch so der große Sprung zwischen meiner Oma und meiner Mutter gewesen, dass meine Mutter halt sehr modern war, einfach auch schon für damalige Verhältnisse ein bisschen ihrer Zeit voraus. Also meine Mama ist früher schon durch die Gegend gelaufen mit Miniröcken und hat gesagt, also so nach dem Motto, es gab das Wort nicht, aber hör auf mit Slutshaming, weißt du? Also in solchen Bereichen war meine Mutter richtig weit. Aber so über Sex reden und so.
Naja, jede Person hat auch die eigenen persönlichen Grenzen und Erfahrungen gemacht und sowas. Ich muss gerade darüber nachdenken. Ich glaube, bei uns war das einfach so auch so locker, weil meine Oma ist auch sehr locker. Mit meiner Oma konnte ich da auch drüber reden.
Ja, das ist, ich finde das cool. Also ich finde das auch cool, wenn ich früher dann so mitgekriegt habe, dass dann Töchter, also für mich war das befremdlich auch, ne? Wenn irgendwie meine Freundin mir gesagt hat, so ja, ich habe mit Mama letztens übers Blasen geredet. Das war
okay, das
so,
haben
okay,
wir nicht gemacht.
Soll
das,
ich das
in den Details rufen?
So ein Gefühl
nicht.
Hat mir schon gegeben. Auf der anderen Seite war ich auch immer so, oh krass, wie ist es wohl, wenn man so darüber sprechen kann? Ne?
Ach so, ja, das sind natürlich andere Details, nee, sowas nicht, aber das erste Mal und Verhütung und Pille und wie man sich fühlt und so, das konnte ich schon mal, weiß ich auch noch ganz genau.
Ja.
Nach meinem ersten Mal musste ich meiner Mutter beichten, so, das musste ich meiner Mutter beichten, hab gesagt, ich habe dich verhütet, Mama, was mache ich jetzt?
Also, ja, ich fand das cool.
Krankenhaus. Na, war natürlich, hier, wo wir eben als Zahnsache waren, war natürlich Ostersonntag.
Und na klar war das
Krankenhaus,
Ostersonntag.
Na klar. Und dann mussten wir die Pille dann nachholen. Und ich war sehr froh, dass ich da jemanden hatte, den ich, also dem ich Bescheid sagen musste. Und wir dann auch zusammen einen Plan geschmiedet haben, dass das quasi nicht an meinen Vater gerät, weil das ging ja natürlich gar nicht.
Ja, also, verstehe. Ja, ich finde das geil. Aber um nochmal zurück auf die Zeitschriften zu kommen, ich durfte die trotz, also Interesse an der Bravo hatte ich schon richtig früh, so mit 8 oder 9 Jahren, ne, weil ich hatte auch eine Nachbarin, die war ein bisschen älter und ich weiß gar nicht, ich glaube, ich war so 8 oder 9, da bin ich krasser Tic-Tac-Toe-Fan geworden, also ich war richtig Tic-Tac-Toe-Ultra und die haben natürlich auch, die war ein bisschen more explicit, sag ich mal. Und da wurde mir auch eine Kassette weggenommen. Aber das war so die Zeit, wo ich angefangen habe, mich vielleicht auch mal für so ein paar Sachen zu interessieren, die man nicht so darf. Und dann fand ich auch die Bravo ganz interessant. Die durfte ich aber nicht haben. Aber ich weiß noch, dass mein Vater mir irgendwann mal im Edeka in Gelenbeck eine Popcorn gekauft hat. Da war ich 12 oder 13 und dann weiß ich noch, wie die Verkäuferin an der Kasse, also die Kassiererin hat gesagt, also sowas würde ich meiner Tochter nicht kaufen.
Laber.
Mhm. Und das war eine Frau, mit der hat meine Mutter sich immer angelegt. Also die ist nie da einkaufen gegangen, weil es immer Stress gab. Und die hat, deswegen hat die, glaube ich, nochmal versucht, so einen kleinen, nochmal so auszuteilen.
Ah, ja.
Und ich weiß noch, dass mein Vater sich tierisch darüber aufgeregt hat. Ja, und dann,
man muss halt dazu sagen, dieses Zeitschriftending war früher das Ding, weil das war das einzige Tor zur Popkultur.
Das, weißt du, was das war? Das war TikTok.
Das war TikTok, ja.
Das war TikTok.
Ich habe da meine Sommerferien vor diesen Ständern verbracht und habe da reingeluschert und da. Und immer nur ganz kurz, weil ich immer Angst hatte, dass mich der Besitzer anspricht und sagt, wenn du die liest, dann musst du die aber auch kaufen, mein Fräulein.
Ja.
Das habe ich immer gedacht, dass sie das sagen. Hat nie jemand zu mir gesagt, aber mein Gehirn hat gesagt, du musst dich ganz schnell beeilen. Ganz
auf
schnell
jeden.
Beeilen.
Ja, das war das Ding. Und ihr guck mal, ihr müsst euch das so vorstellen. Also das ist so krass, weil wir sind ja gar nicht so viel älter als viele Leute, die hier zuhören. Aber diese ganz paar Jahre machen diesen einen Unterschied, dass wir eben nicht mit dem Internet in der Form groß geworden sind. Und auch wenn wir in unserer Jugend Internet hatten, wie ICQ, dies, das, es gab nicht das, was es heute gibt, die Leute, die man abgefeiert hat, wenn ihr Fan von irgendwas wart, egal ob es Animes waren oder ob es irgendeine Band war, du hast im Internet keine Informationen bekommen. Es gab keine Informationen. Du musstest dir Zeitschriften kaufen oder im Fernsehen auf Interviews auf Viva oder so warten, um Informationen zu bekommen. Also bist du, ne? Und deswegen bin ich auch nochmal mit 17 Jahren in die übelste Bravo-Spirale geraten, weil mit 17 Jahren war man ja eigentlich schon eher so ein bisschen zu alt für die Bravo, ne?
Und ja,
also jedenfalls die 17-Jährigen, mit denen ich rumgehangen habe, die haben definitiv keine Bravo
Stimmt,
mehr gekauft.
Stimmt, da kam dann dieser schleichende Übergang zu Glamour und Jolie, die man dann gekauft hat, die man sich dann angeguckt hat. Ja, 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 das stimmt.
Weil Bravo war dann ja so Bands und irgendwie auch so. Es war ein bisschen mehr kindlicher. Und dann auf einmal war es so, man hat sich für Jungs interessiert, man war auf Partys und dann war eher so, ich kaufe mir die Glamour und guck, was ich fürs neue Make-up brauche oder so. Ich bin dann aber ja mit 17 nochmal richtig, richtig krasser Tokyo Hotel Ultra geworden und habe mir dann plötzlich mit 17 Jahren, so 3 Jahre, nachdem ich mir niemals diese Zeitschrift gekauft habe, habe ich mir wieder jede Woche die Bravo gekauft, weil die halt jede Woche in der Bravo waren. Die waren ja die absoluten Verkaufsschlager. Und dann habe ich echt noch so von 17 bis 19, also du musst, das ist total absurd, Sam. Aber eigentlich ist das ja andersrum. Du bist irgendwie 13, 14, bist vielleicht Fan von irgendwas, gehst auf Konzerte, hängst dir Poster an die Wand und dann kommt ja so die, ich gehe Party machen, ich fange vielleicht an rumzuknutschen, Sex zu haben. Und bei mir war das andersrum. Also ich bin quasi mit 13 richtig frühreif geworden, bin in Clubs, in Diskotheken gegangen, habe mich aufgebrezelt und mit 17 dann plötzlich habe ich mir wieder die Bravo gekauft und habe so Artikel ausgeschnitten und habe die so in Klarsichtfolie gesammelt.
Ja,
richtig weird.
Das stimmt, das ist wirklich umgedreht.
Das war so, und das war auch, ich habe auch gemerkt, das war so richtig irritierend für meine Freunde, weil alle waren schon so, weißt du, ich bin so am Wochenende mit allen so saufen gegangen und war verliebt und hatte einen Freund und dann bist du aber in mein Zimmer gekommen und dann hatte ich eine Tokyo-Hotel-Tapete. Aber ja, die hatte ich dank der Bravo. Die haben
ja,
dann nochmal.
Ja, mit so 11 oder so hatte ich da so eine Phase.
Ja, das ist auch eigentlich die Zeit, in der man das so hatte. Aber ja.
Aber alles mitgenommen, was geht.
Alles
bleibt nichts aus. Gibt's
geht.
Das heute noch so? Werden noch Poster gekauft und aufgehängt, frage ich mich.
Das
gibt's
würde
das
mich auch mal interessieren. Also ich denke, dass wir hier niemanden haben, der das von sich selbst behaupten kann, aber wir haben hier safe Leute, die vielleicht Teenager in ihrem Umfeld haben oder vielleicht Kinder haben, die das noch beurteilen können, weil mich würde das eh interessieren, wie das noch so mit Zeitschriften ist, weil ich weiß nicht, wie es dir geht. Manchmal mache ich das noch, dass ich mir so eine Zeitschrift kaufe im Sommer, damit ich irgendwo am See
oder
drin rumblättern kann.
Aber es ist anders. Ich gucke da mit einem Blick drauf und denke mir so, dann kaufe ich mir keine Ahnung, die Grazia oder weiß ich nicht, oder irgendein Klatschblatt. Ich weiß halt alles,
was da drin steht, ist erstunken und erlogen.
Das nicht mehr ernst nehmen. Also ich kann vielleicht ein Interior-Magazin mir angucken und sagen, okay, toll, da weiß ich, wo die Quelle her ist, da steht vielleicht noch was Normales drin. Aber bei einer InTouch oder so, da denke ich mir doch jedes Mal nur so, wo habt ihr denn den Gossip jetzt schon wieder her? Wer hat das gepostet?
So. Ist so. Und dann habe ich das aber sogar bei so Fashion-Zeitschriften, wenn dann da so steht, die neuesten Schuhtrends. Und ich habe halt auch so durch die Arbeit so ein scharfes Auge dafür und weiß ganz genau, das sind alles Werbeanzeigen. Da hat sich der eingekauft, da hat irgendeine Praktikantin sich ein paar Schuhe zusammengesucht, weil sie noch 3 Seiten füllen mussten. Ich sehe das nicht mehr mit diesen rosarot, mit dieser rosaroten Brille, mit der ich genau. das früher gesehen habe.
Deswegen, aber ich kaufe trotzdem zwischendurch die ein oder andere Zeitschrift mal. Und es ist für mich auch immer noch ein nostalgisches Gefühl und auch ein Gefühl der Erholung, ja. weil ich das ja. so positiv abgespeichert habe, durch so Magazine zu blättern.
Das ich hat finde mir aber auch, Sam, gefallen. Es ist, ich finde, anhand von Zeitschriften fällt mir auch noch mal auf, wie sage ich das, überfüllt, gesättigt ich bin. Weil früher war das so, mir war ja auch ganz viel langweilig, als Teenager zum Beispiel. Weißt du, also ich war ja immer so auf der Suche nach einem Kick. So, deswegen, ja. okay, ich färbe mir jetzt einfach die Haare oder ich schneide mir einen Top ab, ich brauche was Neues im Leben. Mama, haben wir noch Wandfarbe? Kann ich die Wand nochmal neu streichen? Also ich war ja die ganze Zeit auf der Suche nach Beschäftigung, weil ja auch nichts passiert ist in einer Kleinstadt, so, weißt du? Mhm. Und so eine Zeitschrift, das war das Tor zur Welt. So, weißt ja, du, so eine Zeitschrift zu haben war so, okay, ich habe jetzt 40 Seiten, die zeigen mir was ich noch nicht kenne. Und das ist jetzt so anders mit diesem 24/7 Zugang zum Internet, ist es was anderes. Wenn ich jetzt das Gefühl will, was ich habe, wenn ich mir eine Zeitschrift angucke, dann gehe ich jetzt einfach kurz auf Pinterest.
Du bist überall mit allen Trends bis zum Vorfeld schon in Berührung gekommen, ohne dass du es weißt, weil früher hast du eine Zeitschrift auch gemacht und hat gesagt, ah ja, so malt man sich Sommersprossen, das ist eine Möglichkeit. Dann sind alle Sommersprossenfarbe kaufen gegangen. Heutzutage gibt's ja auch YouTube.
Mhm.
Du bist schon mit Trends und oder YouTube und TikTok, du bist schon mit Trends in Berührung gekommen, ohne zu wissen, dass dir was fehlt. Verstehst du, wie ich meine?
Richtig. Ja, das stimmt. Es kommt gar nicht mehr der Punkt, wo du merkst, ich brauche Input, ich brauche was Neues, was ich verarbeiten muss, sondern du wirst komplett damit zugeballert.
Genau. Und früher war das so, hier, Sommersprossen, tolle Idee, das kann ich nachmachen. Heutzutage denkst du so, oh mein Gott, ja krass, alle machen das schon, aber ich habe es noch nie gemacht.
Ja, ist wirklich so. Früher ging auch ein Trend so lange. Ich habe zum Beispiel letztens, kennst du noch diese Seite, wo diese Pilze rumtanzen? Ich brauche Drogen jeden Tag, ich brauche Drogen so viel ich mag.
Habe ich noch nie von gehört.
Okay, dann ist das ein schlechtes Beispiel. Was fällt mir denn noch ein? Es gab früher zum Beispiel manchmal so ganz am Anfang so Internettrends. Einfach, weißt du, oder irgendein Witz oder so irgendetwas, was rumgegangen ist. Und das war so ein halbes Jahr ein Ding. Sagen wir jetzt mal, du siehst jetzt irgendein richtig witziges TikTok. So, ja. Das wäre früher ein halbes Jahr lang durch die Gegend. Hast du das eigentlich schon gesehen? Und dann hast du dir das aber so 20 Mal angeguckt. Wenn du so mit Freunden zusammensuchst, hat irgendwer wieder dieses Video aufgemacht und hat das gezeigt und alle haben sich's nochmal angeguckt und haben gelacht und es ist so 10 Mal passiert innerhalb von 5 Wochen.
Ja, das stimmt.
Und heutzutage ist alles nur so eine Sekunde weg.
Das ist richtig.
Aber ich will das gar nicht bewerten. Das ist einfach anders. Das ist einfach eine andere Zeit gewesen. Eine Zeit, in der man Zeitschriften gelesen hat.
Es hat sich alles ein bisschen länger gehalten. Also es war nicht so, dass wenn man was Peinliches gepostet hat, dass es dann am nächsten Tag vergessen war, wenn man wieder was Cooles gepostet hat. Nein, das war für immer eingebrannt in den
Die Leute haben die Story ja gebraucht in ihrem Leben, damit was passiert. Deswegen wird es noch ein bisschen länger gezogen.
Ach, ich liebe es.
Oh Mann, das ist die Nostalgie-Folge. Ich sag's dir aber mal.
Das war echt alles so besonders. Ja, und dann kam irgendwann sowas wie Bibi oder wie ist die andere Blonde nochmal?
Dagibi?
Ja, genau. Die haben den Markt irgendwie in Deutschland, finde ich, revolutioniert. Insgesamt. Weil das war dann auf einmal die Mädchen in Videoform. Also Mädchen, die Zeitschrift.
Das ist krass, weil dann, das war auch eine besondere Zeit, ne? Diese goldene YouTube-Ära, wo Dinge einfach. Sam, wenn es YouTube Deutschland nicht gegeben hätte, glaubst du, es würde das Wort Morgenroutine geben? Ich glaube nicht.
Nein.
Die haben einfach Morgenroutinen erfunden. Es gab, ne, also
Ich würde bis heute nicht wissen, was eine Acai Bowl ist.
Was? Es ist einfach, die haben einfach, oder weiß ich nicht, auch so Make-up-Gesetze, die einfach aufgestellt wurden, die später wieder aufgehoben wurden. Aber so 3 Jahre lang hat so jeder irgendwas Bestimmtes.
Stimmt, da hat sich das auch alles noch sehr lange gehalten.
Es hat sich sehr, sehr lange gehalten, auf jeden Fall. Da hat darum, Nilam Farouk hat damals ein Video über ihre Wimperntusche gemacht. Das ging 25 Minuten lang, hat sie über eine L'Oreal-Wimperntusche geredet. So viel Aufmerksamkeit hatten wir damals noch. Und dann war das ein Ding. Das war ein Ding. Dann hat erstmal ein Jahr lang jeder darüber geredet, ob man jetzt das macht, was Nilam sagt oder nicht, ne?
Man, ist crazy. Es ist so anders geworden, alles. Und heute denkst du dir so, wenn es länger geht als 10 Sekunden, ciao. Mein Freund und ich haben gestern einen Film geguckt, Disturbia, der auf Platz 2 bei Netflix. Das war der größte 2000er-Film, den ich je gesehen habe. Der hat 2000er geschrien.
Warte mal, Disturbia, mit wem ist denn der?
Mit Shia LaBeouf und so, der hat der Hausarrest und sieht dann wie der Nachbar irgendwie.
Ich schwöre bei Gott, Sam, ich sage seit richtig, richtig vielen Jahren, dass das, ich habe mich nämlich gerade gefragt, ist das der mit Shia LaBeouf, dass das einer meiner absoluten Lieblingsfilme ist. Ich habe den aber locker seit 8, 9 Jahren nicht gesehen.
Nein, guck ihn dir an, du denkst dir einfach nur so, oh mein Gott, das ist einfach so krass hängen geblieben.
Das ist wirklich?
Ja, wirklich. Es ist einfach 100% 2000er.
Oh Mann, ich war früher so ein großer Shia LaBeouf-Fan. Und ich habe auch immer gesagt, meine Lieblingsfilme sind die Transformers-Filme. Und dann war ich letztens im Flugzeug und habe gedacht, boah, und jetzt gönne ich mir Transformers. Und dann habe ich mir den ersten angeguckt und mich war so schockiert. Ja. Das ist ja so ein Schrott. Aber ich schwöre bei Gott, ich habe das früher so genossen.
Ja klar, man kannte ja nichts anderes, man hat sich ja nicht weiterentwickelt, also man hat sich auch weiterentwickelt und das hatten wir gestern auch, aber was ich dazu sagen wollte ist, der war halt auch mega langsam im Aufbau, weißt du, der hat so lange gebraucht, der hat eine Dreiviertelstunde gebraucht, um überhaupt an einen spannenden Part zu kommen, der Rest war Vorgeschichte und mein Freund und ich hab beide gesehen, wie wir beide auf unser Handy noch parallel geglotzt haben, das war unsere Abendroutine, weil wir gesagt haben, okay, ich hab's auch gesagt, ich so, ey, der Film ist so langsam, ich komm nicht, mir ist langweilig, ich muss dabei mein Handy in die Hand nehmen.
Du musst mal drüber nachdenken, vor vielen Jahrzehnten sind die Leute ins Kino gegangen und haben sich Schwarz-Weiß-Stummfilme ohne Handlung angeguckt und hatten vielleicht die Gefühle, die wir jetzt auf TikTok haben.
Oh mein Gott, ist alles so anders geworden. Wohin soll das noch führen? Wie schnell soll es noch gehen? Ist halt für mich die Frage.
Das ist die Frage. Und wie lange macht der Körper das noch mit, bis wir komplett platzen einfach? Ja, krass. Richtig krass. Aber ich glaube, dass das nochmal eine andere... Ich bin mir ganz, ganz unsicher, wirklich ganz unsicher, wie die Zukunft wird. Auf der einen Seite sehe ich die Zukunft auch so ein bisschen wie mit diesen Apple Watches, weißt du, wo wir schon mal drüber geredet haben, dass man dann einfach so eine normale Brille auf hat oder eine Kontaktlinse und dann vor seinem inneren Auge so kurz den Kalender hochfahren kann oder sich einen TikTok angucken kann. So sehe ich auf der einen Seite die Zukunft. Auf der anderen Seite kennt man es ja auch aus der Menschheit, dass es ganz oft von einem Extrem wieder ins andere und wieder zurück so geht, weißt du?
Boah, aber und glaubst du...
Und jetzt denke ich, ich weiß nicht. Und dann, jetzt ist ja auch gerade wieder, dass es so losgeht, viel mit Waldkindergärten und Waldschulen und dass es extra so Orte gibt, wo Kinder dann komplett frei von Smartphones groß werden und in Amerika diese Black Hotels oder wie die heißen, wo man dann seine mobilen Geräte abgibt. Also ich frage mich, ob wir auch nochmal in eine ganz andere Richtung gehen, aber ich weiß auch nicht, ob das so möglich ist, weil ich glaube, der Mensch selber neigt eher dazu, dem Dopamin hinterherzulaufen und dem
ich
Spaß.
Ich glaube halt, dass es halt auch viel mit dem Arbeiten zu tun hat. Also wenn wir weiterhin in dieser, in einer Konsumgesellschaft leben, plus Leistungsdruck, dass wir halt nach wie vor schnell sein werden und dass alles schnell sein wird. Und na klar kann man sich so oft Zeiten nehmen, aber solange sich da irgendwie grundlegend nichts verändert, dann glaube ich nicht, dass sich das einschränken wird.
Ja, das stimmt, weil aktuell läuft ja alles über Vernunft, ne? Also zum Beispiel, wenn ich mich vom Handy festhalte, also all die Dinge, die ich mache, damit es mir zum Beispiel mental gut geht, was immer weit weg vom Internet ist, ne? So?
Mhm.
Keine Ahnung, dass ich bastle, dass ich kreativ werde, dass ich in die Natur gehe, dass ich das Handy auch mal ausschalte, das ist alles Vernunft. Das ist Vernunft und wenn ich dann quasi vernünftig bin und ein bisschen Abstand gewonnen habe, dann bin ich wieder so, oh, fühlt sich das gut an, weißt du?
Mhm, ja.
Aber es ist ja kein Anreiz im Körper da wie, oh mein Gott, ich hätte jetzt so große Lust, mein Handy wegzulegen. Wäre das aufregend, wenn ich jetzt mein Handy weglegen könnte? Das gibt's ja nicht.
Also bei mir auch nicht.
Deswegen,
ich mache das manchmal, wenn ich mit dem Hund rausgehe, ne? Dann nehme ich immer extra das Handy nicht mit, weil ich denke, nee, ich bin jetzt nur der Hund und ich und wir gehen spazieren und dann gucken wir, was so passiert. Weißt du, wie oft ich in einem Spaziergang, ich sag mal, der Spaziergang geht eine Stunde lang, ich habe mindestens 10-mal das Bedürfnis, kurz in meine Tasche zu packen und zu gucken, wie spät es ist oder so.
Ja, ja, ja.
Oder ob ich irgendeine Push-Benachrichtigung bekommen habe. Und du denkst dir einfach nur so, es ist doch weird. Du gehst fucking Stunde spazieren. Ey, es ist, als ob da jetzt was Weltbewegendes passiert.
Es ist, ich glaube, das Ding ist, das Gehirn funktioniert ja so, dass umso öfter du was benutzt oder machst, ne, dass es sich ja einfach immer weiter daran gewöhnt. Und mit, ich glaube, wir benutzen das Handy so viel und so oft für so viele Dinge, dass so
intuitiv
auch. Dass es wie ein zusätzlicher Körperteil geworden ist. Und das Einzige, wie man das entkoppeln könnte, wäre, wenn man sich lange Zeit dazu zwingt, das Handy nicht zu benutzen. Und da ist aber auch wieder die Frage, es ist ja eben, zumindest bei mir und bei dir auch nicht, nicht einfach nur ein Freizeitgegenstand. Sondern wenn ich jetzt sage, so, einen Monat lang gehe ich nicht an mein Handy, kann ich nicht. Das geht ja gar nicht. Ich kann keine Instagram-Stories machen. Ich kann, E-Mails könnte ich am PC empfangen. Okay, mit sehr viel Aufwand würde es eventuell doch über den Computer laufen, der für mich nicht in dieselbe Kategorie fällt. Laptop ist auf gar keinen Fall mit Handy zu vergleichen.
Absolut nicht. Absolut anderes Arbeitsgerät, bin ich ganz bei dir.
Ja. Aber ja, I don't know. Sam, ich muss uns unterbrechen, weil ich muss pissen wie ein Wallach. Ganz, ganz schlimm.
Aber das macht auch nichts. Wir können doch jetzt auch hier einen Cut eindingsern, weil du musst jetzt ja auch gleich zum Zahnarzt.
Ich muss zum Zahnarzt. Ich habe gar keinen Bock. Wünscht mir Glück, dass mir dieser scheiß Zahn gleich nicht gezogen wird. Da habe ich so ganz spontan nämlich gar keinen Bock.
Ja.
Aber ja, ich wünsche dir und dem Vögelchen viel Glück. Date uns bitte nächste Woche.
Absolut,
mich bitte früher. Mich früher bitte, aber date uns nächste Woche ab. Das und ihr da draußen, ja, was kann ich euch denn für einen Auftrag geben?
Ihr könnt uns mal bitte ihre Gedanken dazu mitteilen. Schreibt uns gerne mal wieder ein paar Texte an unsere Instagram-Nachricht. Was denkt ihr zu der Folge? Was habt ihr so, wie ist das bei euch heutzutage? Habt ihr Kinder oder Jugendliche in eurer Umgebung? Lesen die noch die Bravo? Wie ist das so? Bitte datet uns mal ganz kurz ab.
Können wir vielleicht auch ein paar Nachrichten reposten?
Genau, und ansonsten würde ich auch ganz gerne nächste Woche mal wieder eine kleine spicy Beichte mit reinnehmen. Was hältst du davon?
Das finde ich sehr gut. Und Sam, weißt du, was mir gerade noch eingefallen ist, was ich noch ganz kurz droppen muss?
Ja.
Ich bin selbst schon mal in der Bravo gewesen.
Das ist ein Live-Goal, finde ich, das du erreicht hast.
Aber nicht als Artikel, sondern es gab mal ein YouTube-Sammelposter mit YouTube-Stars und da waren so ganz, also es war so ein, wie so ein Starschnitt so groß. Und
hast
da
du es
war
auch
ich,
bewahrt?
Habe ich auch bewahrt. Und sehr da bin gut. Ich auch ganz klein in der Ecke mit dabei. Und das musste ich natürlich aufheben.
Hey, ja, crazy. Das finde ich richtig cute.
Ja, das war schon krass. Also da habe ich, das ist schon runtergegangen wie Öl, muss ich sagen.
Das glaube ich.
Als ich das Poster in meinen Händen hatte. Ja, aber bitte, bitte schickt uns Nachrichten. Das ist eine tolle Idee. Vielleicht können wir ein bisschen was zu Bravo posten. Diese Woche. Macht euch eine schöne Woche.
Bis dann. Tschüss.